Stell dich doch einfach erstmal vor, wer bist denn du?
Genau, mein Name ist Lina, ich bin 27 Jahre alt und bei den Pfadfindern als Betroffenenvertretung aktiv.
Okay, bei den Pfadfindern von der DPSG, ne?
Genau.
Ja, okay. Du bist Pfadfinderin seit wann und warum bist du da Mitglied?
Angefangen hat das bei mir im 12. Lebensjahr, da wurde ich von der Schule quasi angeworben von unserer Gruppe aus unserem Dorf. Und dann bin ich da irgendwie immer weiter geblieben, die Stufen alle mitgemacht, bis ich dann selbst Leiterin wurde, dann irgendwann im Bezirk aktiv war und jetzt eher auf der Bundesebene.
Jetzt hat die DPSG eine Missbrauchsstudie herausgebracht und untersucht, gab es sexuellen Missbrauch oder generell auch Missbrauch auch bei uns im Verband. Das ist ja immer wieder ein Thema, auch gerade in der katholischen Kirche. Das Ergebnis für mich und viele andere in der katholischen Kirche wahrscheinlich traurigerweise weniger überraschend und trotzdem ja einfach schockierend. Ja, es gab sexuellen Missbrauch und auch emotionalen Missbrauch und der wird auch durch die Strukturen begünstigt. Du hast das selbst erleben müssen. Wenn du das okay findest, magst du erzählen, was passiert ist?
Ja, bei mir kam es zu einem sexuellen Übergriff von einem älteren Leiter von einem befreundeten Pfadfinderstamm. Genau, das fand damals unter Alkoholeinfluss in seiner privaten Wohnung statt. Und da waren dann auch noch mehrere Leute von dem Bezirk anwesend.
Das heißt, es war irgendwie eine Party bei ihm zu Hause oder wie war das?
Also wir waren erst in der Bar trinken und dann sind ein paar Leute noch für einen Absacker mit zu ihm nach Hause gegangen.
Wenn du sagst, da waren auch andere vor Ort, haben die das mitbekommen? Wie haben die reagiert oder wie hast du auch reagiert?
Ich weiß, dass es einige mitbekommen haben und eine Freundin von mir, wo sich dann auch herausgestellt hat, dass sie selbst Betroffene durch den gleichen Täter ist, hat mich in dem Moment dann tatsächlich aus der Situation rausgeholt.
Und dann seid ihr aus der Wohnung gegangen, habt ihr irgendwie die Polizei gerufen oder so?
Nein, also sie hatte mir damals noch zusammen mit einem anderen Bekannten ein Taxi gerufen und geguckt, dass ich sicher nach Hause komme. Wir haben danach allerdings beide relativ schnell das Erlebte verdrängt und dann ist das erst Jahre später wieder zur Sprache gekommen.
Bei euch beiden? Also ist es bei euch irgendwie einfach hochgekommen oder wurdet ihr von anderen drauf angesprochen?
Also bei meiner Mitbetroffenen ist es wieder hochgekommen durch einen Zufall und während sie das verarbeitet hat, hat sie mit einem Bekannten getroffen, der sich genau an die Situation an dem Abend erinnert hat. Und ihr dann halt quasi gesagt hat, ja, da gab es noch mehr und meinen Namen mitgenannt hat.
Mhm. Krass. Wie, ja, was hat das mit dir gemacht?
Damals brauchte ich erstmal ein paar Tage, um das wieder zu verarbeiten und habe dann relativ schnell realisiert, mit dieser Erinnerung wieder so präsent, will ich eigentlich gar nichts bei den Pfadfindern machen, solange der Täter noch dabei ist. Und der war zu dem Zeitpunkt sehr aktiv.
Also bist du dann rausgegangen?
Nee, rausgegangen nicht. Ich bin erstmal zu meinem Stammesvorstand von meinem Heimatstamm. Die ist auch eine gute Bekannte so von mir. Und dann sind wir zusammen zum Bezirksvorstand und haben dann halt irgendwie einen Stein ins Rollen gebracht.
Und was ist dann mit dem Täter passiert?
Ich sowie zwei weitere Betroffene haben eine polizeiliche Anzeige gestellt. Die Verfahren wurden allerdings in allen drei Fällen fallen gelassen. Genau, bei meinem Fall kam es noch zu einer Gerichtsverhandlung, aber der wurde auch mangels Beweise fallen gelassen. Und wir haben dann innerhalb der DPSG-Kammern auch ein Ausschlussverfahren quasi beantragen. Das hat ein bisschen gedauert, weil niemand so recht wusste, wie das ging, aber am Ende haben wir das geschafft. Und jetzt kam auch kürzlich die Nachricht, dass er endgültig aus der DPSG ausgeschlossen ist, also da jetzt nicht mehr mitmachen kann.
Wie viele Jahre ist das her?
Das Ganze quasi, die ersten Gespräche hatten wir geführt, kurz nachdem mir das dann wieder die Erinnerung da war. Das war im Herbst 2023.
Und das ist dir passiert, als du 19 warst?
Genau.
Mhm. Krass, dass es auch so lang dann irgendwie gedauert hat. Du bist jetzt aber doch wieder in der DPSG, ja in der Betroffenenvertretung aktiv. Wie kam es dazu?
Ja, das ist dazu gekommen, dass in der DPSG immer regelmäßig Betroffenenforen stattfinden. Und in diesem Betroffenenforum können sich halt Betroffene mit ihren Geschichten austauschen, vernetzen und auch mit dem Bundesvorstand unter anderem in den Dialog gehen. Und die Veranstaltung habe ich eigentlich immer als ganz gut und den Austausch da empfunden. Also da habe ich mich wohlgefühlt und dann kam da zur Sprache, dass in diesem Aufarbeitungsbeirat, der ja das Forschungsprojekt unter anderem mit begleitet hat und sich mit der Thematik halt auseinandergesetzt hat, noch eine Betroffenenvertretung sucht. Und dass diese Stelle der Betroffenen halt seit Monaten unbesetzt war. Und mich hat es dann damals auch irgendwie gestört, dass es keine betroffenen Perspektive gibt in diesem Prozess dann. Und dadurch ist es dann halt dazu gekommen, dass ich mich als Betroffenenvertretung gemeldet habe.
Wie wird denn mit solchen Fällen bei euch in der DPSG am besten umgegangen? Oder was ist da in der letzten Zeit passiert?
Also was passiert ist, ist, dass das Ausschlussverfahren schon etwas transparenter gemacht wurde. Also dass es jetzt auch externe Ansprechpersonen gibt, an die sich Betroffene wenden können, die im Zweifelsfall dann halt auch den weiteren Weg und alles wissen. Und genau, es ist gerade unglaublich viel in der Arbeit jetzt auch mit der Veröffentlichung der Pressekonferenz, das ganze Thema nochmal weiter in den Verband zu bringen und zu gucken, wie man das nochmal optimieren kann, den Umgang damit.
Würdest du denn sagen, die DPSG ist offen dafür, wenn solche Geschichten erzählt werden? Also werden die Geschichten von Betroffenen gehört? Oder hast du eher das Gefühl, das ist gar nicht so einfach bei uns im Verband, weil man sich kennt und man dann vielleicht auch irgendwie den anderen Leiter, die andere Leiterin nicht rauskicken will?
Ja, ich glaube gerade das Letzte ist ein ziemliches Problem für Betroffene. Gerade so in diesen Stämmen ist ja alles sehr eng miteinander verwoben. Es kann auch das Problem sein, man möchte sich an irgendeine Vertrauensperson wenden, aber die ist gut mit dem Täter befreundet oder hat Jahre mit dem zusammengearbeitet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele Betroffene dann schon eine Hemmschwelle ist.
Die Studie sagt ja auch, dass die Strukturen in der DPSG und auch manche Traditionen problematisch sind. Magst du da ein bisschen mehr zu erzählen, was da rausgekommen ist, was vielleicht problematisch ist und was du vielleicht auch selbst erlebt hast, was problematisch sein kann?
Also zum Glück habe ich in meinem Stamm selbst solche Traditionen nicht erlebt. Es ist aber auch durchaus vielen bekannt, dass es Traditionen gibt, die kritisch zu sehen sind, wie zum Beispiel das Pflocken. Das ist dann, wenn Lagerteilnehmer, dann häufig halt die Jüngeren, irgendwie zur Bestrafung dann irgendwie festgebunden werden.
Krass. Okay, ja.
Genau, sowas habe ich gehört. Ich weiß auch durch die Studie, dass es halt in manchen Stämmen auch noch verbreitet ist. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo.
Also im Münsterland weißt du jetzt nicht konkret, da gibt es irgendwie...
Genau, also ich weiß, dass es in meinem Umfeld nie passiert ist, da bin ich auch sehr froh drum, aber weiter könnte ich das jetzt nicht beurteilen.
Mhm. Wurden nicht auch die Lagerhochzeiten angesprochen irgendwie? Was ist das?
Ja, also Lagerhochzeiten ist auch etwas, was ich aus meinem Stamm nicht kenne. Allerdings weiß ich, dass das in vielen Stämmen oder auch anderen Lagern noch so lange gemacht wurde oder gemacht wird. Da werden dann halt einfach zwei Lagerteilnehmende, ob jetzt zwei Kinder oder ein Kind mit einem Leiter, quasi für das Lager über verheiratet. Wie in so einer kurzen Hochzeitszeremonie ist das, glaube ich. Und es ist halt dann vielleicht auch schwierig. Es ist definitiv schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es Kinder und Leiter zusammen sind.
Ne? Genau, ja.
Was passiert jetzt in der DPSG? Was ist durch diese Studie passiert?
Also ich habe den Eindruck, dass im Verband gerade einiges losgetreten wurde jetzt durch diese Studie, dass die jetzt vorliegt und dass sehr viele Leute jetzt doch auch den Drang haben, da dran zu gehen, da was zu verändern. Den Eindruck habe ich schon. Ich hoffe aktuell, dass das halt bis in die Stämme vordringt, weil das wurde auch angesprochen. Es gibt sehr viele Pfadfinderstämme deutschlandweit, die einfach isoliert sind und an die der Bundesverband gar nicht so drankommt. Und da ist jetzt die Überlegung, wie man das so effektiv macht, dass das auch wirklich bis in diese Stämme halt vordringen kann.
Was gibt es denn für Regeln, damit Leitende bei euch Mitglied werden können? Beziehungsweise vielleicht, ne, die sind schon Mitglied, aber wollen Leitung übernehmen. Was müssen die vorzeigen? Müssen die irgendwie einen ein Führungszeugnis zum Beispiel erbringen, oder? Genau, erzähl mal.
Richtig, also die müssen ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Das muss auch alle 5 Jahre, meine ich, erneuert werden. Und es gibt auch eine 8-stündige Präventionsschulung. Die werden von verschiedenen Trägern organisiert, zum Beispiel auch vom Bistum. Und da soll jeder halt teilnehmen und dann auch einen Nachweis zur Teilnahme einbringen. Und da gibt es dann auch alle paar Jahre nochmal Auffrischungsschulung.
Würdest du sagen, das bringt was? Also hat das die DPSG sicherer gemacht für Kinder?
Teils, teils. Also ich habe selbst diese Schulung ja teils schon mitgemacht. Und ich glaube, das ist an sich sinnvoll. Ich hätte allerdings da doch schon einige Ideen, wie man das noch weiter sinnvoller machen kann und ein bisschen verbessern kann. Weil natürlich auch viele der Elemente sind, wie schütze ich mich als Leiter nach außen hin? Und zum Beispiel viele Träger jetzt auch nicht, natürlich nicht die DPSG-internen Wege nochmal auf den Schirm haben mit Ausschlussverfahren und so weiter.
Was würdest du denn konkret verbessern? Gibt es da irgendwie Vorschläge?
Ja, vielleicht einerseits, wie man nochmal besser mit dem Kind oder dem Jugendlichen umgeht oder wie man darauf eingeht, wenn sich jemand einem anvertraut. Zum Beispiel wie Grundsätze, man sollte das nicht irgendwie als kindliche Fantasie abtun, sondern halt immer der betroffenen Person erstmal Glauben schenken. Andererseits gibt es da noch eine Gruppe, die in den Schulungen nicht so bedacht wird, die aber gefährdet ist, und das sind Jugendliche bis auch junge Erwachsene, also auch die Altersgruppe, wo ich ja Betroffene wurde. Einfach mit dem Hintergrund, das ist ein Alter, da entwickelt sich noch viel im Kopf, im Körper teils. Und da ist man noch nicht so gut, die Grenzen selbst abzusetzen, gerade wenn man in der Leiterrunde dann vielleicht erste Erfahrungen mit Alkohol und so weiter macht.
Total verständlich. Also ich bin da selber durchgegangen, auch durch diese Schulungen, habe auch nochmal eine Auffrischung gemacht, und das stimmt schon. Das wird da irgendwie gar nicht so sehr bedacht. Ne? Es geht immer darum, woran kann ich das vielleicht bei Kindern erkennen, woran kann ich das vielleicht, wie kann ich dann im Zweifel mit denen umgehen, aber... was ist mit Älteren? Wie beobachte ich das da zum Beispiel? Ne? Die entdecken ja gerade auch noch ihren Körper so im jugendlichen Alter.
Ja, auf jeden Fall. Und da ist, glaube ich, auch viel Überforderung generell mit drin. Wenn es ein Stamm ist, der gerade ein paar Leiterprobleme und so weiter hat, dann kann es halt schnell passieren, dass sie sagen, komm, wir nehmen jetzt schon mal die 16-, 17-Jährigen mit in die Leiterrunde. Aber die dann ein bisschen alleine dastehen und auch gar nicht auf sowas vorbereitet werden.
Jetzt hat mir, nachdem diese Missbrauchsstudie veröffentlicht wurde, auch eine Freundin geschickt oder erzählt, ja, sie hat das zwar nicht selbst auch erlebt, aber eine Freundin von ihr. Und das war auch eine, ausgehend von einer Leitungsperson, die super aktiv war, und es wurde totgeschwiegen. Wie kann das sein? Weil gerade, das zeigt ja auch die Studie, ne? Dass sowas leider immer wieder totgeschwiegen wird. Wie kann das passieren?
Ich glaube, das ist halt auch einer der Gründe, wieso Betroffene Zweifel haben, ob sie sich überhaupt äußern sollen. Weil halt, wenn das gerade der Täter irgendwie eine super vernetzte Person ist, und leider ist der Täter meistens eine super gut vernetzte Person, dann ist es schwierig, diesen Täter innerhalb von einer kleineren Gruppe, einem kleineren Stamm vor allem zu entbehren. Sprich so, dann wird überlegt, so ja, eigentlich ist es wichtig, aber zeitgleich, wenn diese Person raus ist, dann haben wir wirklich ein Problem, das noch alles hier am Leben zu halten. Und leider ist das dann geht das dann sehr schnell, dass man dann darüber schweigt.
Was würdest du in so einem Fall dem Stamm raten?
Definitiv das ansprechen und auch, wenn man damit überfordert ist, an die nächsthöhere Ebene zu gehen. Also zum Beispiel Ausschlussverfahren werden in der Regel von den Diözesanvorständen mittlerweile durchgeführt. Und jetzt habe ich einen kleinen Hänger.
Alles gut. Kannst
genau, ruhig die externen Ansprechpersonen, genau. Die wissen darüber auch Bescheid, die können da gegebenenfalls in der Situation beraten. Es ist aber auf jeden Fall nicht richtig, wenn eine betroffene Person schon den Mut hat, sich auszusprechen, dann darf das nicht totgeschwiegen werden. Und meiner Meinung nach ist es auch wichtig, dass der Täter dann auch wirklich zeitnah Konsequenzen erfährt, wie zum Beispiel Ausschlussverfahren, polizeiliche Anzeige und so weiter, weil natürlich immer das Risiko da ist, dass dieser Täter, dass es halt kein Einzelfall ist und dieser Täter das noch bei weiteren Personen machen wird oder schon gemacht hat.
Was rätst du Betroffenen?
Also auf jeden Fall ganz wichtig, das ist nicht eure Schuld, was euch passiert. Ihr bräucht euch dafür nicht zu schämen. Also als mir das damals passiert ist, habe ich mich erst unglaublich geschämt, halt auch wegen der Situation mit dem Alkohol und so weiter und habe die ganze Zeit die Schuld bei mir gesehen. Und ich glaube, das war einer der Gründe, wieso ich das damals komplett verdrängt habe. Und mir ist es wichtig, dass sich Betroffene einerseits nicht schämen und andererseits keine Angst haben, sich darüber auszusprechen, aber auch, dass sich das in der Gesellschaft nochmal so ändert, dass Betroffene sich nicht irgendwie stigmatisiert werden.
Total verständlich. Du sprichst jetzt immer vom Täter. Ist der Täter immer männlich?
In den meisten Fällen ja. Also ich glaube, in der Studie habe ich konkret von einem Fallbeispiel mit einer Täterin gelesen. Ansonsten waren es tatsächlich immer Täter.
Krass. Ich glaube, diese Frage stellen sich viele Eltern. Können wir noch getrost unsere Kinder zu den Jugendverbänden in der katholischen Kirche schicken?
Ja, jetzt mit den Neuigkeiten gerade kann ich die Sorge gut nachvollziehen. Es gibt so ein paar Sachen, die man vorher abklären kann. Zum Beispiel kann man direkt zu dem Verein hingehen und fragen, wie sieht es denn aus mit euch bei Prävention vor sexualisierter, vor emotionaler Gewalt und so weiter. Und wenn die Leute da gut gebildet, gut geschult sind, schon im Vornherein, dann können die meistens eigentlich ziemlich direkt antworten und das ist zum Beispiel ein gutes Zeichen. Noch was Wichtiges ist, die Kinder auf jeden Fall weiter an diesen Erfahrungen mit teilhaben lassen. Das Jugendarbeit ist ja eigentlich eine super tolle Sache. Und aber wenn das Kind sich selbst komisch verhält oder irgendwie von selbst was sagt, immer nachhaken, immer dem Kind glauben, irgendwie versuchen, da dann hinterzukommen.
Und bis auf Nachfragen bei der Leitung selbst, kann ich irgendwie auch noch, weiß ich nicht, bei der Kirchengemeinde auch nochmal nachfragen, wie gut irgendwie dieser DPSG-Stamm da irgendwie aufgestellt ist? Oder gibt es da noch irgendeine Anlaufstelle, wo ich außerhalb von diesem Stamm nochmal nachfragen kann? Gibt es irgendwie Probleme mit dem Stamm oder ist der sicher?
Man kann natürlich nochmal im Bezirk nachfragen, wie das alles so läuft, ob da was bekannt ist. Man kann auch zum Beispiel zur Interventionsstelle vom Bistum gehen. Das wird mir jetzt noch einfallen. Die können auf jeden Fall allgemeine Infos geben. Ob die jetzt spezifisch über den Stamm überhaupt Infos rausgeben dürfen, weiß ich nicht.
Würdest du selbst wieder in einem Stamm aktiv werden?
Ich denke schon. Ich würde jetzt vorher aber einige Fragen stellen. Also einerseits zum Präventionskonzept, andererseits würde ich auch wahrscheinlich erstmal diese ganzen Traditionen, die dann in den verschiedenen Stammeslagern und so aufkommen, beobachten und gucken, inwiefern der Stamm bereit ist, das zu hinterfragen und so weiter, um dann meine Entscheidung erst dann vollends zu treffen.